Diagnose Krebs ist für jeden Menschen eine traumatische Erfahrung. Mit wem kann man in so einem Moment über seine Ängste reden? Wahrscheinlich versteht ihm jemand am besten, der das selber erlebt hat. In der heutigen Folge von «Nachgefragt» reden wir über die Peer-Plattform der Krebsliga Schweiz. Was genau macht das Unterstützungsangebot von Betroffenen für Betroffene? Mein Name ist Kurt Eschbacher und ich unterhalte mich das mal mit zwei Gesprächspartnern. Zum einen der Erika Gardi von der Krebsliga Schweiz und der Andrea Flückiger, eine Expertin mit leider mehrfacher Krebserfahrung, die aber als Betroffene die Peers begleitet. Erika, zuerst zu euch. Die steht in der Krebsliga der Abteilung Betreuung vor und leitet den Betroffenenrat. Was ist das genau?
Meine Aufgabe in der Krebsliga Schweiz ist, ich bin verantwortlich für die Peer-Plattform und für den Betroffenenrat. Der Betroffenenrat ist, sind viele verschiedene Betroffene und Angehörige, die bereit sind, mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen, die Krebsliga zu unterstützen, damit wir Angebote können entwickeln, wo wirklich auch das können leisten für Betroffene, für Angehörige, die ihnen im Alltag hilft und Unterstützung gibt.
Also es sind nicht nur Krebsbetroffene, sondern auch Angehörige. Ja. Weil oftmals der Krebs ja auch eine Krankheit ist, die ja, die ganze Familie und alle Angehörigen auch betrifft.
Das ist so. Man weiss, dass Angehörige sehr intensiv auch betroffen sind. Auch Kinder, die Unterstützung brauchen, die Begleitung brauchen und natürlich auch Partner, Partnerinnen. Auch Freunde, Freundinnen, die sobald das Diagnose Krebs in ihre Familie reinkommen, ist wirklich halt auch mitleiden.
Wie viel machen denn mit in diesem Rat?
Also der Betroffenenrat sind weit über 300 Menschen und dazu gehören aber auch unsere Peers, die auch über 100 sind.
Sind es mehrheitlich Frauen?
Ja, es sind so einen grossen Teil Frauen, das ist so.
Warum der Unterschied? Haben Männer ein bisschen ein Problem, auch, wenn sie krank sind, zu dieser Krankheit auch ja, sich öffentlich Gedanken zu machen? Sind Frauen in dem Sinn mehr bereit, darüber zu reden?
Ich denke schon, dass Frauen das Bedürfnis haben, auch sich auszutauschen, sich mit der Erfahrung, die jemand anderes gemacht hat, auch eine Unterstützung holen. Vielleicht, dass Männer das ein bisschen weniger brauchen, den Austausch, das Gespräch. Aber die Männer, die ich kenne, die vor allem in der Peer-Plattform aktiv sind, die sind sehr, sehr gerne für andere da und unterstützen sehr gerne. Gerade aus dem Grund, auch, weil sie selber erlebt haben, wie wichtig dass die Unterstützung für sie war.
Andrea, ihr seid Mitglied von diesem Rat und ihr arbeitet auch als Peer, also in dem Sinn als Beraterin und Begleiterin, Expertin mit eigener Erfahrung. Was hat euch bewogen, dort mitzumachen?
Als ich ganz früh, also schon in den frühen Jahren, an Krebs erkrankt bin, hatte ich das Bedürfnis gehabt, um mit jemandem zu reden, der die Krankheit schon hinter sich hat und wieder im Leben steht. Und das hat es hier irgendwie wie nicht gegeben. Ich habe eigentlich schon sehr, sehr lange gewusst, dass ich irgendetwas in die Richtung mal machen will. Das war so ein Herzenswunsch eigentlich von mir. Und ja, habe aber auch recht Abstand gebraucht zu meinen Erkrankungen. Und ja, bin jetzt seit etwa eineinhalb Jahren bei der Peer-Plattform der Krebsliga als Peer tätig. Und auch noch mit der Pascal Star, meinem Herzprojekt, quasi unterwegs in dieser Hinsicht.
Ihr habt mit 18 gemerkt, dass ihr einen Krebs habt. Die Diagnose ist relativ unvermittelt gekommen. Hat es dann Anzeichen gegeben, dass jetzt irgendetwas in eurem Körper nicht mehr stimmt?
Ja, ich bin in der Ferien, das weiss ich noch genau, in der Herbstferien damals mit meinen Eltern. Und ich hatte so ein bisschen Druck gehabt, unter dem Brustbein, so ein bisschen ein Stechen, ist aber auch wieder weggegangen und wieder gekommen. Aber nicht tragisch eigentlich, aber ich habe irgendwie, als ich von diesen Ferien zurückgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, irgendetwas stimmt nicht. Ich will das zeigen und habe selbstverständlich absolut nicht damit gerechnet, dass so eine Diagnose nachher rauskommt. Und ja, bin dann zum Arzt und das Blut war dann nicht ganz in Ordnung gewesen. Man hat dann eine Computertomographie gemacht, also das Röntgen zuerst und dann sofort eine Computertomographie. Und ja, innerhalb von kurzer Zeit habe ich eigentlich nachher die Diagnose Lymphdrüsenkrebs, also das Hodgkin.
Das ist ein relativ seltener Krebs, der eigentlich nicht sehr oft auftaucht und auch ganz komische Vorzeichen gibt, also nicht klare. Die Diagnose ist für euch wie aus blauem Himmel gekommen.
Ja.
Was hat das ausgelöst?
Ja, also eben mit 18 hat man ja wirklich andere Sachen im Kopf oder erwartet nicht, dass man, wenn man zum Arzt geht, so eine Diagnose überkommt. Das hat mir schon in dem Moment natürlich wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Es ist ein kurzer Moment und alles ist anders, oder? Also das ist wirklich, ich bin dort rausgelaufen und man hat dann relativ schnell gewusst, zum Glück, was es ist. Es hat nicht noch wahnsinnig lange Diagnosefindung gebraucht. Und man hat dann einfach, also ich habe dann auch gewusst, dass das relativ gut therapierbar ist. Das hat dann natürlich ein bisschen beruhigt. Das ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Oder man ist sehr beunruhigt in so einem Moment. Aber man hat gewusst, man kann etwas machen.
Eine Art Hoffnung geben, oder? Genau, dass es eine Krankheit ist, die man heilen kann.
Genau, ja. Dass es etwas ist, wo man heilen kann.
Wie hat die Therapie ausgesehen?
Ich hatte 6 Monate Chemotherapie gehabt, damals. Ja, es hat noch eine Operation gegeben vorher und dann nachher 6 Monate Chemotherapie.
Das Unglaubliche ist, dass eure Schwester kurz darauf haben, ein bisschen jünger war, auch an Krebs erkrankt ist, an einem Knochenkrebs. Wie verschaffen das eine Familie? Wie haben die Eltern das überhaupt können tragen?
Ja, meine Schwester hat wirklich, durch das, dass ich krank war, hat ein bisschen Schmerzen in der Hüfte und hat dann gefunden, sie will das auch zeigen und ist dann wirklich also kurz darauf haben. Es ist vielleicht 4 Wochen oder so, das zeigen. Und dann ist die Diagnose Knochenkrebs rausgekommen. Und das ist natürlich für mich, für meine Schwester, für meine Eltern, kann man sich fast nicht vorstellen, was das in so einem Moment dann heisst für eine Familie. Es war sicher sehr schwierig gewesen, aber also sie hat auch Therapien gehabt, Operationen. Ja, man versucht dann halt einfach Tag für Tag irgendwie weiterzumachen.
Habt ihr euch gegenseitig ein bisschen unterstützen immerhin bei dieser schwierigen Phase von der Therapie?
Ja, auf jeden Fall. Also eben, ich habe gesagt, ich bin eigentlich schon mit 18 ein bisschen Peer gewesen. Ich habe ein bisschen Vorsprung gehabt, meiner Schwester gegenüber, so quasi, ja, weil ich die Diagnose ein bisschen vorher bekommen habe. Aber klar, es ist natürlich nicht zu vergleichen. Aber wir sind uns sehr, haben uns unterstützt und sind für uns da gewesen. Ich habe ein ganz, ganz gutes Verhältnis gehabt zu meiner Schwester. Immer schon. Also, und nachher sowieso. Das hat sehr geholfen, ja. Das hat wirklich sehr geholfen.
Die Schwester ist gestorben am Krebs. Die Therapie hat nicht angeschlagen. Was macht das mit einem, der selber eine ähnliche Diagnose, aber nicht den gleichen Krebs hat?
Es war schwierig. Also meine Schwester hat 2 Jahre gekämpft und hat es schlussendlich nicht geschafft. Man hat natürlich von Anfang an schon gewusst, dass ihre Erkrankung nicht ganz zu vergleichen war wie mit meiner Erkrankung. Bei mir waren die Chancen viel besser, zum wieder gesund zu werden. Ja, es war für mich am Anfang wirklich sehr schwierig, weil es irgendwo durch ja auch ich wie geschafft habe und sie nicht. Und,
gibt es so eine Art Schuld? Wieso
ja,
ich nicht?
Ein bisschen ist das schon so ein bisschen. Ja, Schuld würde ich jetzt auch nicht ganz sagen, aber es ist schon. Man fragt sich halt dann, ja, warum hat sie diese Welt verlassen? Und ich bin wieder gesund worden. Das hat schon einen Moment gebraucht für mich, natürlich, das auch zu verarbeiten. Oder?
Wie hat es können verarbeiten? In der Familie oder hat er Hilfe von außen gehabt?
Also die Familie war sicher eine grosse Stütze gewesen, natürlich in dieser Zeit. Ich habe auch ganz, ganz gute Freundinnen. Ich habe ein super gutes Umfeld. Die sind dann auch bei meiner zweiten Erkrankung wieder an meiner Seite gewesen. Also ich habe wirklich ganz viele Leute, die mich schon seit ganz, ganz langer Zeit begleitet und eine sehr grosse Stütze gewesen sind. Und natürlich habe ich auch Hilfe von außen gehabt. Ich habe eine Komplementärmedizin in Anspruch genommen, die mir geholfen hat, das Ganze auch so ein bisschen Kinesiologie. Ich habe auch so ein bisschen angefangen zu meditieren, viele Mantras gehört. Es war auch ein Prozess gewesen, oder? Schritt für Schritt hat man das noch können verarbeiten.
Der Kurate sind Mutter geworden von 2 Kindern nach der Geburt des 2. Kindes. ist wieder ein Schock passiert. Der hat vorhin angedeutet, nach der ersten Erkrankung eine zweite.
Mhm. Ja, da war meine Tochter 4 Monate alt. Ich habe dort noch gestillt und hatte das Gefühl, ich habe in der Brust etwas, das sich komisch anfühlt. Ich bin dann auch sofort natürlich wieder zum Arzt gegangen. Da hat man zuerst gemeint, es ist Milchstau und sie haben mich dann wieder heimgeschickt. Ich bin dann eine Woche später nochmal gegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, es stimmt etwas nicht. Und ich habe relativ ein gutes Körpergespür, zum Glück. Ja, bin dann nochmal gegangen und dann hat man dort festgestellt, dass das eine Vorstufe ist von Brustkrebs. Ja, dort war wieder so ein Moment, jetzt auch wegen dieser Peer-Geschichte. Ich war dort wirklich so ein bisschen vor den Kopf gestossen, weil ich bin hier knapp 30 war und es hat dann geheissen, quasi, ja, eben, das ist eine Vorstufe und es ist blöd verteilt, man muss die Brust entfernen. Weitere grosse Informationen habe ich eigentlich nicht dazu bekommen. Ich musste dann überlegen, was ich jetzt mache, was für eine Operation. Ja, dort wäre auch so ein Moment gewesen, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass ich irgendein Kärtchen hätte von jemandem, wo ich mich melden kann, der so, auch so eine Operation schon mal hätte machen müssen, um auch können entscheiden.
Erika, es sind so Erfahrungen jetzt, die auch Krebsliga bewogen haben, weil sie gespürt haben, da braucht es über die medizinische Betreuung, braucht es auch eine persönliche Begleitung, die zu der Einrichtung von so Peers-Gruppen und in dem Sinne auch Beratungen von eurer Seite her gefördert hat.
Absolut. Wir haben schon immer wieder Menschen gehabt, die sich an uns gewendet haben, weil sie jemanden suchen, der die gleiche Erfahrung hat oder die gleiche Erkrankung für den Austausch können, zu finden. Und haben aber aus Datenschutzgründen aber auch Schwierigkeiten gehabt, etwas aufzubauen. Und erst mit Corona war die Möglichkeit da gewesen, das digital aufzubauen. Und von dem Moment an, wo wir gewusst haben, dass wir vom Datenschutz her auf einem guten Weg sind, haben wir das können anbieten und es wird sehr, sehr rege genutzt, das Bedürfnis, mit jemandem in Kontakt zu kommen, der die gleiche Erfahrung hat. Das erlaubt, sich ganz anders zu begegnen, sich ganz anders können zuzutrauen als bei einer Fachperson.
Wo hättet ihr denn jetzt eine meiste Beratung oder Begleitung gebraucht? Bei welchen Entscheidungen?
Also es ist vielleicht nicht unbedingt die Entscheidung, die wirklich dann entscheidend ist, sondern ja, halt einfach mit jemandem können zu reden, der die Erfahrung einfach auch schon gemacht hat. Ich glaube, man kann sich das vielleicht vorstellen, wie das ist, aber jemand, der das selber noch nie erlebt hat, kann es trotzdem nicht ganz nachempfinden. Mhm. Ja, genau.
Der hat die Brust weggenommen.
Genau, ja.
Das ist ja eine einschneidende, in dem Sinne auch Entscheidung.
Genau, das ist relativ eine einschneidende Entscheidung, vor allem auch eben, weil ich ja gerade noch meine Tochter gestillt habe. Und das ist sowieso immer eine einschneidende Entscheidung, aber es hat es irgendwie noch schwieriger gemacht dann in dem Moment. Für mich ist aber klar gewesen, also für mich ist die Sicherheit oberstes Gebot natürlich. Ich hatte 2 kleine Kinder daheim, das steht über allem. Für mich ist klar gewesen, in dem Moment, ich mache alles, damit ich wieder gesund werde, was es braucht.
Ein Jahr später ist noch einmal ein Hammer auf euch niedergesauset.
Genau, ein Jahr später war es dann die andere Seite von der Brust, gewesen, wo ein invasiver Tumor festgestellt worden ist. Weil das nicht eine Vorstufe war, sondern wirklich invasiv. Es war Chemotherapie nötig, Antihormontherapie. Und nochmal Operation. Selbstverständlich habe ich mich dann auch entschieden, die zweite Seite ganz zu entfernen und einen Aufbau zu machen.
Was hat das für Auswirkungen gehabt, jetzt so eine einschneidende körperliche, in dem Sinne Operation, auf die Beziehung zu eurem Mann und zur Familie überhaupt?
Eigentlich nicht so eine grosse. Also, mein Mann war immer an meiner Seite und hat selbstverständlich alle Entscheidungen absolut mitgetragen und ist auch heute steht, komplett hinter mir. Und wir haben auch gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, jetzt, was das Körperliche angeht, ist es wirklich absolut kein Problem. Also, auch jetzt, eben vielleicht bei Frauen, die vor so einer Entscheidung stehen, es ist absolut gut möglich, auch nach so Operationen gut zu leben. Ich gehe auch in die Sauna, ich gehe baden, ich ziehe ein Bikini an. Und also, ich muss vielleicht dazu sagen, man hat es wieder aufgebaut. Das ist völlig in Ordnung und völlig okay. Also, ja.
Kann man sagen, ihr seid jetzt gesund?
Ja. Das kann man sagen. Ja, ich bin gesund. Eben, die letzte Erkrankung jetzt ist 15 Jahre her. Mir geht es gut. Ja, ich bin gesund. Ich lebe ganz normales Leben, wie wenn nie etwas gewesen wäre, was den Körper angeht. Seelisch ist natürlich schon etwas passiert. Aber geht es mir auch gut. Und ja.
Gibt es eine gewisse Angst, dass etwas wieder kommt, das schon dreimal euch beschäftigt hat und wirklich auch an den Rand der Möglichkeiten geführt?
Mhm. Ja, die Angst ist natürlich schon da. Also ich habe gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Ich habe da für mich auch so gewisse Strategien entwickelt, hat aber auch einfach Zeit gebraucht. Und heute kann ich sagen, auch diesbezüglich geht es mir gut. Aber selbstverständlich, wenn irgendwie etwas ist, bin ich natürlich wahrscheinlich eher die dann einmal schneller zum Arzt geht. Aber auch dort ist es wichtig für mich, einen Umgang damit zu finden, um eben nicht immer gerade dann in Panik auszubrechen. Und mein Körper hat mir dreimal mitgeteilt, dass etwas nicht in Ordnung ist, obwohl es die Ärzte am Anfang nicht unbedingt gerade so gesehen haben auf das Erste, oder? Deshalb vertraue ich meinem Körper. Ich habe gelernt, auch wieder zu vertrauen, oder? Dass
es, hat es denn etwas gegeben, jetzt erfahrungsmässig, dass dir so ja, sensibel auch merkt, wenn sich im Körper etwas verändert? Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo dir mehr aufgepasst hat auf euch als vielleicht ein anderer Mensch in einer ähnlichen Lebenssituation?
Nein, würde ich so jetzt eigentlich nicht sagen, dass es wirklich einen Moment gegeben hat, wo das... ich habe immer schon relativ ein gutes Körpergefühl gehabt. Mhm. Aber natürlich, ich meine, ich weiß nicht, was morgen ist, oder? Das wissen wir aber alle nicht. Das sage ich auch immer wieder, wenn ich Betroffene begleite. Niemand weiß, was morgen passiert. Auch die, die nie so eine Erkrankung erlebt haben, wissen auch nicht, was übermorgen oder morgen ist, oder?
Ihr habt vorhin erwähnt, dass über die schulmedizinischen Erkenntnisse und Therapieformen ihr auch noch ja, in dem Sinn ergänzende Massnahmen getroffen habt für euch. Wie sehen die denn aus? Ihr habt gesagt, Yoga oder?
Ja, also Yoga mache ich schon länger und ich habe Kinesiologie in Anspruch genommen oder auch TCM, also Akupunktur, so ein bisschen die chinesische Medizin, auch um dort mal bei Therapien gewisse Nebenwirkungen können, zu reduzieren. Und,
ist das ein wichtiger Bestandteil gewesen, auch Ja zu sagen zu solchen Methoden für euch jetzt auch vom psychischen her?
Die Schulmedizin ist natürlich ein extrem wichtiger Aspekt. Ich habe es einfach ergänzt mit Komplementärmedizin. Es hat natürlich schon etwas mit mir gemacht, die ganzen Erkrankungen. Also ich bin heute viel achtsamer unterwegs, genieße viel mehr den Moment als vielleicht früher. Aber trotzdem ist ja der Alltag auch wieder zurückgekehrt. Und es gibt gleich viele Momente, wo man sich vielleicht über etwas aufregt, wo man sich irgendwie, wo ich dann vielleicht bei mir denke, ja, also jetzt, Andrea, da musst du jetzt nicht aufregen, also hast du schon andere Sachen im Leben überstanden, oder? Ja.
Die Arbeit als Peer, belastet die euch oder beflügelt sie auch?
Für mich ist es wirklich eine wunderschöne Arbeit. Ich mache die Arbeit wirklich von Herzen wahnsinnig gern. Natürlich gibt es vielleicht einen Moment, wo auch belastend sein könnte, aber das andere überwiegt absolut. Also, und es gibt einem so viel zurück, das habe ich heute Erika auch gesagt, nochmal, es gibt dann wirklich so viel zurück, so viele positive Rückmeldungen. Ja, mir gibt es halt irgendwo durch das Gefühl, die Erkrankungen sind schwierig gewesen. Wenn jetzt jemand davon profitieren kann, von den Erfahrungen, die ich habe müssen durchstehen, dann ist das ja nur gut eigentlich.
Wie melden sich dort die Leute? Suchen sie ein persönliches Gespräch oder ist es meistens per Telefon oder vielleicht online?
Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt solche, die melden sich über E-Mail oder dann gibt es einen Austausch über das Telefon oder auch persönlich. Ich treffe auch viele Leute persönlich. Und das ist dann immer, können wir mal einen Kaffee trinken oder einen Spaziergang machen, ganz individuell, je nachdem, wie es für die Betroffenen passt.
Erika, wie viele Peers habt ihr?
Wir haben vor kurzem die 100. Peer begrüßen. Also heute aktuell sind es 102, 103. Mit uns unterwegs sind.
Und wie werden die Beziehungen vermittelt? Das ist ja noch heikel, oder? Also man braucht ja irgendwie, ich weiß nicht, eine persönliche Zuneigung zu einer Person, dass man sich nachher in so einer schwierigen Situation auch jemandem Unbekannten, Drittem öffnet und seine Gedanken auch preisgibt.
Mhm. Uns ist ganz wichtig, dass ich jeden Peer kenne. Ich kenne sie auch persönlich, mit allen ein Gespräch. Und sie schreiben nachher ihr Porträt auch selber. Für mich ist ihr Porträt auf der Internetseite wie ihr ganz persönlicher Fingerabdruck, ihre Worte, ihre Erlebnisse mit dem, was sie auch möchten gesehen werden. Und das heisst, die Leserin oder der Leser kann auf der einen Seite zwar schon über Suchfunktionen eine Eingrenzung machen, aber gleichzeitig nachher eintauchen in die Welt, in die Erfahrung von diesem Peer. Und dort hier ist es dann häufig so, dass meistens auch das Lesen alleine einem schon wieder wie neue Möglichkeiten oder auch wie Kraft gibt oder neue Perspektiven, wenn man etwas sieht, wo man vielleicht selber gar nicht daran gedacht hat. Oder aber man liest und entscheidet sich dann anhand von dem, das ist die Person, die hat eine Erfahrung, die hat ein Erlebnis. Mhm. Da stehe ich jetzt auch gerade an, mir würde es auch gut tun, diese Person zu treffen.
Und das ist so niederschwellig, dass man nachher direkt mit dieser Person Kontakt aufnehmen kann?
Nein, es geht zuerst über einen Posteingang vor der Peer-Plattform. In der Regel bin ich das, der das gegenliest. Und dann nachher, wie schaut, ist es eine Peer-Anfrage oder ist es vielleicht jemand, der etwas möchte verkaufen möchte? Dort würde ich mich nicht darum kümmern. Wenn es eine Peer-Anfrage ist, dann gebe ich es direkt dem Peer weiter. Auch immer mit der Frage, hast du Zeit, hast du Interesse, möchtest du das annehmen, möchtest du das vielleicht mit mir vor oder nach besprechen? Und dann nachher erwarte ich auf die Reaktion vom Peer.
Und werden auch die einzelnen Peers ausgebildet und laufend begleitet jetzt von euch und von der Krebsliga?
Eine Ausbildung in dem Sinn, also eine schulische Ausbildung, nicht. Das kommt vielleicht...
Sie haben eine Erfahrungsausbildung,
das
oder?
Das wollte ich hinkommen. Ja. Ihre Erfahrung, was sie haben, oder ihre Ausbildung, die sie haben, ist der ganz lange Weg von Diagnose zu der Therapie, ja, bis wieder zurück in den Alltag finden. Entsprechend wirklich das, was die Leute, die jetzt in dieser Situation stecken, halt auch wie einen Leuchtturm oder wie einen Wegweiser suchen, wie jemand, der sie kennt oder auch erkennt in dem, was sie gerade durchmachen. Also in erster Linie ist das ihre Ausbildung. Und uns ist aber wichtig, immer wieder die Peer-Plattform weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt schon länger angefangen mit Supervision für die Peers. Wir haben Möglichkeiten für die ganz neuen Peers, dass sie sich mal mit einer erfahrenen Peer austauschen können. Das letzte Mal war das mit der Andrea. Aktuell haben wir ein Resilienztraining, wo 12 Peers dabei sind. Auf der einen Seite, dass das für sie auch etwas ist, was ihnen weiterhilft im Alltag. Andererseits aber auch, dass wir das immer wieder zurückholen. Wie kann ich das einbringen in meine Peer-Arbeit? Und so wird es weitergehen. Wir haben dort noch viele Ideen und hoffentlich noch viele Möglichkeiten für so die Peers in dieser unglaublich wichtigen und wertvollen freiwilligen Arbeit, die sie machen, zu unterstützen.
Wie viel Zeit, Andrea, verbringt ihr jetzt in dem Sinn als Begleiterin mit besonderer Erfahrung?
Ja, das ist noch schwierig, in die Zeit auszurücken. Ich habe sicher so einen Tag in der Woche, wo ich so für die Arbeit reserviert habe, sagen wir es mal so. Aber es ist unterschiedlich. Also es kommt halt ein bisschen darauf an, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber es ist schon stetig ein bisschen mehr als weniger.
Mhm. Mit was für Fragen kommen die Leute zu euch?
Es ist auch wirklich ganz unterschiedlich. Also viele sind es Angstthemen, die das Thema sind. Oder zum Beispiel, wie kommuniziere ich das meinen Kindern? Oder was für ein BH-Marken ist jetzt die ideale für nachher? Oder ganz wirklich sehr, sehr unterschiedliche Fragen.
Mhm. Ja. Angst, ich glaube, das haben alle. Angst vor halt einer Therapie, aber Angst auch vor einem frühzeitigen Tod, wo man jetzt eigentlich noch nicht bereit ist dazu. Wie kann man da helfen?
Helfen ist schwierig, oder? Weil schlussendlich muss jeder ja durch die Erkrankung selber durchgehen. Und es ist für alle unterschiedlich. Alle erleben das irgendwie auch ein bisschen anders. Was mir geholfen hat und eigentlich auch merken bei den Betroffenen, das ist, die Angst gehört dazu. Und es ist auch okay, dass man Angst hat, oder? Viele haben immer das Gefühl, ja, die Angst muss irgendwie weg. Und was mache ich jetzt? Nein, es geht nicht einfach weg, oder? Also irgendwo durch einfach auch mal akzeptieren, dass man halt Angst hat. das ist einmal so ein bisschen der erste Schritt. Und dann halt gibt es gewisse Strategien, die man so wirklich in diesen Angstmomenten anwenden kann, die dann irgendwo durchhelfen. Und halt einfach wirklich auch versuchen, auch in den Erkrankungen, also auch aus meiner Erfahrung, es hat ganz viele schöne Momente gegeben auch, oder? Also es hat auch während der Krankheit und auch während der Erkrankung von meiner Schwester, es hat ganz viele wirklich sehr, sehr schöne Momente auch gegeben, bewusste Momente. Ja, halt die wirklich einfach auch zu sehen und wahrzunehmen. Und auch wenn man zum Beispiel einen guten Bescheid überkommt. Das sind wunderschöne Momente, oder? Jetzt auch, wo ich mit Betroffenen zum Teil miterleben darf. Ja, ist wirklich sehr, sehr berührend, dass jemand vielleicht einen Untersuch hat oder mir nachher schreibt, ja, ich habe einen guten Bescheid, ist alles in Ordnung.
Wie sehr ist es denn auch mit gewissen Entwicklungen von diesen Menschen, die jetzt Rat suchen, wo jetzt nicht einen positiven Bescheid bekommen, für euch selber belastend?
Das habe ich am Anfang auch nicht gewusst, oder, wie das dann geht. Also das ist natürlich jetzt im Laufe der Zeit, erfahrt man dann das. Also ich habe jetzt eben gerade kürzlich eine junge Frau, die verstorben ist. Das ist natürlich schwierig. Das lässt mich natürlich selbstverständlich nicht kalt. Und das bringt natürlich die Peer-Arbeit halt so mit sich, dass es nicht alle schaffen. Oder? Meine Schwester hat es auch nicht geschafft und ganz viele andere auch nicht. Aber ich glaube, wieso, dass ich auch die Arbeit mache und was mir wirklich wichtig ist, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die es eben schaffen. Und die sieht man halt nicht. Man hört, ja, die ist gestorben. Aber die im Leben stehen. Und bei mir hat es viele Momente gegeben, dass Leute auf mich zugekommen sind, die ich vielleicht nicht gekannt habe und irgendwie meine Geschichte erfahren haben. Und dann sind sie immer überrascht und denken, ja, was, du? Und das hast du alles erlebt. Und das merkt man dir ja gar nicht an. Ja, und das ist eigentlich auch noch so ein bisschen der Schlüsselmoment gewesen, wo ich irgendwo durch den Weg gefunden habe. Ich möchte gerne, dass man auch den Leuten Mut machen, oder? Und die vor so einem ganzen Berg stehen, dann eigentlich, dass die auch sehen, hey, es ist zu arbeiten. Man kann auch wirklich ein erfülltes Leben führen, nachher wieder, wenn man wieder gesund ist.
Also die Nachricht ist schon, Krebs ist nicht mehr ein Todesurteil, sondern im besten Fall eine heilbare Krankheit oder eine chronische Krankheit. Aber damit lernen umzugehen, ist wahrscheinlich auch für jeden einzelnen Menschen ein grosses Problem. Und dann frage ich mich, wie weit ist eine Krebsliga denn auch bereit, diesen Peers eine Unterstützung zu geben, also wenn sie selber an Grenzen kommen?
Sehr bereit. Also es ist uns unglaublich wichtig. Das ist auch beim Aufbau von der Peer-Plattform ein zentraler Gedanke gewesen, wo wir von Anfang an wie wollen sicher gehen, dass die Belastung durch die freiwillige Arbeit nicht eigene Unsicherheit oder eigene Ängste führen hat, wo sie nachher alleine sind, damit umzugehen. Es gibt einen Leitfaden, den ich immer bei jeder Anfrage mitschicke. Es gibt immer das Angebot, das mit mir vor oder nachts besprechen. Das ist etwas, was ich unglaublich gerne mache. Also von mir gesehen dürfte das Telefon noch viel mehr Leute und Peers sich melden und mir auch nur erzählen, was sie erlebt haben, damit sie wie eine Resonanz haben auch von mir. Also das ist ein grosses Anliegen von uns, dass sie sich unterstützt fühlen und daran denken, dass sie uns nachfragen können, wenn etwas ist. Und wie gesagt, Supervision, vielleicht in Zukunft sogar auch Intervision, wo wir wirklich wollen, Peers so unterstützen, dass sie das, was sie erleben, auch können verarbeiten können.
Aber nicht, dass man sie noch in ein weiteres Drama einführt, wenn sie schon die eigene Geschichte überwunden haben. Trefft ihr auch Kolleginnen und Kollegen, die als Peers tätig sind regelmässig und tauschen euch aus?
Ja, das gibt's, dass wir, also jetzt nicht gerade alle miteinander, aber doch vereinzelt uns treffen und uns mal austauschen und ganz viele wirklich wunderbare Leute bei der Peer-Plattform. Also wirklich auch aus dem Aspekt heraus ganz viele tolle Leute kennengelernt, jetzt auch über das Engagement.
Also ich glaube, das ist schon noch wichtig, dass wir jetzt hören, man hat nicht dauernd das Nasentuch vor dem Gesicht, weil man grennt, sondern man hat auch viel zu lachen miteinander, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wie kann man sich, wenn jetzt jemand, der unseren Podcast hört und sich möchte, sei es als Peer melden oder sei es als Betroffenen oder Angehörigen, wie kommt man am schnellsten zu den richtigen Informationen?
Auf der Seite der Krebsliga Schweiz kann man die Peer-Plattform finden. Und dann gibt es eigentlich wie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich suche einen Peer für mich persönlich und nachher kann ich dort hier jemanden raussuchen und in Kontakt gehen. Oder aber es gibt die andere Seite, wo ich interessiere, mich selber Peer zu werten. Und dann öffnet sich ein Formular, das bei unserem Posteingang kommt und ich mich nachher gleich werde melden. Mhm.
Andrea und Erika, ich danke ganz herzlich für das offene und spontane Gespräch und ich hoffe, wir haben ein paar Leute, die zuhören, jetzt auch ein bisschen zeigt, man muss darüber reden können, dass Krebs nicht einfach ein, wie ich vorhin gesagt habe, ein Todesurteil ist, sondern eine Krankheit, die behandelbar ist und dass es nicht ein Tabu ist, darüber zu reden, sondern dass man mit Offenheit wahrscheinlich für sich selber, sei es als Angehörigen oder als Betroffenen, mehr erreicht, wenn man darüber redet, seine Ängste ausdrückt, als das alles in sich hineinzuwirken. Und das hat er uns jetzt wunderbar gezeigt. Das war die 20. Folge von «Nachgefragt». Ich möchte mich bei unserer Sponsorin Ipsen Pharma Schweiz ganz herzlich bedanken, die das alles möglich gemacht hat. Und ich hoffe, ihr bleibt immer noch dabei und hört auch die 21. Folge.